Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Am Tag der multiplen Persönlichkeit mit den beiden Gesichtern von Fever Pitch. Hallo Pit Gottschalk.
Multiple Persönlichkeit, wie kommst du denn jetzt darauf, lieber Malte?
Ja, ich gucke ja immer, was an kuriosen Feiertagen so ist, was sich vielleicht für einen Einstieg eignen würde. Und das passt zu uns beiden. Und irgendwie passt das, finde ich, auch ein bisschen zum HSV gerade.
Weil er seine zwei Gesichter zeigt, meinst du?
Ja.
Ja. Gerade ist er etwas schlaff daher. Da müssen wir mit jemandem reden, der genau weiß, warum das so ist.
Da haben wir doch einen gefunden, der das auf jeden Fall beurteilen kann, was mit dem HSV gerade los ist nach den Niederlagen gegen Leipzig und gegen Leverkusen, wo man eben nicht mehr so gefestigt wirkte wie in den Spielen zuvor und plötzlich wieder in Richtung Abstiegskampf vielleicht schielen muss. Das kann er uns erzählen von der Süddeutschen Zeitung, der HSV-Experte Thomas Hörner ist da. Hallo Thomas.
Grüß euch, freut mich. Ich dachte, ihr führt jetzt Merlin Polzin ein, nicht mich, aber ich probiere es auch.
Du musst heute den Polzin geben und uns vielleicht ein bisschen erklären. Wackelt der HSV denn jetzt wieder? Plötzlich zwei Heimniederlagen, das ist ja auch bemerkenswert.
Ja, schon. Also ich finde, die Ergebnisse per se wären jetzt gar nicht mal so dramatisch, wenn nicht auch die Leistungen irgendwie, gerade im Vergleich zu vergangenen Heimspielen und zu der vergangenen Heimstärke beim HSV, ja doch auch sehr, sehr stark abgefallen wären jetzt gegen Leipzig und gegen Leverkusen.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Naja, Merlin Polzin ist tatsächlich dann schnell immer beim Energielevel gelandet und ich finde, also der Eindruck hat sich bei mir auch aufgetan, ehrlicherweise. Also wenn man zum Beispiel einfach mal die Intensität vergleicht, mit der man gegen die Bayern gegengehalten hat, die Leidenschaft, das sind jetzt natürlich irgendwie so bisschen so Floskelbegriffe, aber das sind einfach auch ja so Aspekte in einem Spiel, die man auch einfach sieht und wahrnimmt und die auch das Publikum wahrnimmt. Und ich finde, da war schon ein Unterschied zu bemerken. Oder siehst du das anders, Pitt?
Naja, ich sehe ja immer zwei Möglichkeiten, wenn dann plötzlich ein Leistungsabfall passiert. Und Leistungsabfall heißt in diesem Fall Energieverlust. Entweder ist man selbst zufrieden, weil man wirklich tolle Leistung gezeigt hat, ne? Gegen Bayern unentschieden zu spielen, dann in Heidenheim zu gewinnen. Das sind ja wirklich Big Points. Und dann sich aufzuraffen zur Tagesarbeit, dass man auch gegen Leverkusen und Leipzig Vollgas geben muss. Dann kann man immer noch verlieren, aber Vollgas geben muss, fällt vielleicht ein bisschen schwer, weil man schon was geschafft hat. Das andere ist vielleicht, dass man sich die Energie spart, weil die richtig wichtigen Spiele im Abstiegskampf kommen ja jetzt mit Wolfsburg und Köln. Das sind ja 6-Punkte-Spiele unten drin. Und dann weiß man vielleicht gegen Leipzig, Leverkusen, da ist die Chance, einen Dreier zu holen, etwas gering. Lass uns konzentrieren darauf, was danach kommt. Aber das wäre ja ein Lotteriespiel. Die Aufgabenstellung des Hamburger SV, wenn man mal auf die Tabelle guckt, ist ja eindeutig. Noch 10 Spiele, 3 Siege, dann bist du definitiv gerettet mit 34 Punkten. Vielleicht hat man geglaubt, auch in der Vergangenheit, weil da so tolle Siege gelungen sind, das geht wie von selbst und lässt deswegen ein bisschen nach. Also insofern, ich gebe dir genug Knochen, an denen du jetzt nagen kannst, um dich in diesem Gespräch davon zu ernähren.
Ja, ich bin mir da tatsächlich gar nicht so sicher. Also erstens mal ist der HSV ja eine Mannschaft, die jetzt nicht irgendwie eine Dreifachbelastung hat. Klar, das war jetzt hier eine englische Woche, die sich vielleicht so ein bisschen so anfühlt dann, aber letztendlich muss ein Team, das ein klares Saisonziel hat und das ist einfach der Klassenverbleib, dann auch in jedem Spiel diese Intensität abrufen können. Also ich habe am Sonntag nach dem Leipzig-Spiel, da war Ole Werner nicht bei der Pressekonferenz, aber ich habe mich dann an einen Satz erinnert gefühlt, den er als Trainer von Werder Bremen immer gesagt hat, und zwar schon 98% reichen bei uns nicht. Habe ich Merlin Polzin auch danach gefragt, ob er das sozusagen auch auf den HSV übertragbar sieht. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, war das so. Und da ist, glaube ich, schon was sehr, sehr Wahres dran. So diese 98% sind dann einfach schon zu wenig, wenn du in diesen Tabellenregionen dich behaupten willst und dich dann eben auch gegen Leverkusen oder Leipzig behaupten willst. Und diese Punkte, also man stelle sich einfach nur mal vor, es hätte gestern auch für einen Unentschieden in meinen Augen reichen können, wenn man das entgegensetzt, was der HSV entgegensetzen kann und was er auch schon gerade in Heimspielen auch gezeigt hat. Und ja, dieses Pünktchen, Pitt, das weißt du selber, ob du jetzt 33 oder 34 oder vielleicht am Schluss 36 oder 38 Punkte hast, da musst du halt sozusagen durch die Spieltage wandern und alles einsammeln, was du kannst.
Mhm.
Spielglück hätte ja gestern auch noch ein bisschen helfen können in der Nachspielzeit. Die Doppelchance von Vučković, das wäre natürlich auch was gewesen. Wäre jetzt nicht unbedingt gerecht gewesen, aber das wäre natürlich so ein, ja, auch Momentumbilder wieder gewesen vielleicht.
Ja, total. Also das war ja vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit diesem Dortmund-Spiel, als man da kurz vor Schluss ein 3-3 geschossen hat. Und als ja dann auch wirklich so diese Energie vorgelebt wurde. Ich hatte aber tatsächlich nicht den Eindruck, also das wäre gestern, finde ich, eher so ein bisschen so ein Zufallsprodukt gewesen. Nichtsdestotrotz hätte man das natürlich gerne mitgenommen, weil auch so ein, in Anführungszeichen, wie man so schön sagt, ekliger Sieg, den nimmt man gerne mit und einen ekligen Punkt sowieso, weil einfach in Summe alles wichtig sein wird.
Gehen wir mal in medias res. Ist es Zufall, dass du mit Damien Downs vorne im Sturm nichts gewinnst?
Ist es zumindest kein Zufall, dass du mit Damien Downs in der aktuellen Form irgendwie jetzt nicht massiv viele Stürmertore schießt? Ich glaube, darauf kann man sich einigen, ja.
Ja, aber welche Vorzüge hat er denn überhaupt? Warum spielt er ständig, wenn er fit ist?
Ja, also das ist, also das Leben, da seid ihr noch erfahrener als ich. Ist immer eine Frage der Alternativen. So viele Alternativen gibt der HSV-Kader nicht her. Gerade was das Stürmerprofil angeht, also physisch, präsent, Bälle halten. Ja, also dieser klassische Mittelstürmertyp, das ist ja zum Beispiel Reinsort Königsdörfer in der Art nicht, obwohl der ja in den vergangenen Wochen so ein bisschen sein eigenes Klischee widerlegt hat und auch Tore gemacht hat. Aber ja, also ich bin da total bei dir. Also das überzeugt mich ehrlich gesagt auch nicht. Also es ist irgendwie gerade, finde ich, im Kopf dann so diese eine Millisekunde dann oft zu langsam und in der Ballverarbeitung, und eine ganz große Hilfe ist er bislang nicht. Und ich glaube, die Kaufoption beträgt 12 Millionen Euro. Das liegt jetzt noch in einer weit, weit fernen Zukunft, weil noch eine Saison zu spielen sein wird. Aber bislang liefert er wenig Argumente, dass man sich da ernsthaft Gedanken machen müsste, die zu ziehen.
Und hier kommt kurz Werbung.
Für den VfB Stuttgart geht's jetzt in der Bundesliga in die Wochen der Wahrheit. Das Auswärtsspiel beim Abstiegskandidaten Mainz 05 am 7. März ist richtungsweisend. Danach wird Trainer Sebastian Hoeneß wissen, ob seine Mannschaft das Zeug zur Qualifikation für die Champions League hat. So viel können wir sagen, das Duell mit Mainz wird die Nerven so oder so herausfordern. Wem das noch nicht reicht, kann die Spannung noch ein bisschen hochdrehen. Bet365 Sportwetten, offizieller globaler Partner der UEFA Champions League, bietet euch dafür die passenden Quoten. Aktuell gibt es für einen Stuttgarter Auswärtserfolg eine Quote von 2,2 und für einen Unentschieden 3,6. Gewinnt Mainz, beträgt die Quote aktuell 3,0. Ich persönlich glaube an den Auswärtsdreier und tippe 3:1 für den VfB Stuttgart. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Und die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man bei buvai.de.
Zwischendurch hatte man das Gefühl, dass Robert Glatzel endlich zum Zug kommt. Er hat gespielt, jetzt plötzlich nicht mehr. Gibt es dafür eine Erklärung?
Ja, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, ne? Also Robert Glatzel hat ja dann, wenn er gespielt hat, eigentlich immer, finde ich, einen ordentlichen Job gemacht. Also das gab vor der Saison, glaube ich, schon Zweifler, und zu denen gehört letztendlich auch Merlin Polzin mitsamt seinem des Trainerteams und der sportlichen Führung, die sich nicht sicher waren, ob er gerade eben im Anlaufverhalten, in der Pressing-Intensität der Spieler sein kann, der da hilft, und gerade auch im Umschaltspiel. Also er ist jetzt, ich kenne seine Spitzengeschwindigkeit jetzt nicht auswendig, aber weit über 30 km/h werden es nicht sein. Und das ist natürlich für das, was der HSV vorhat, nicht gerade ideal. Also da bringt Damien Downs, was diese Attribute angeht, schon in der Theorie zumindest mehr mit, aber das hilft halt relativ wenig. Und da bin ich dann doch auch Pragmatiker, wenn ich dann mir so ein Spiel angucke, dann habe ich vielleicht tatsächlich lieber einen Stürmer, bei dem ich irgendwie, ja, den ich 2-3 Mal in Situationen bringe und mir davon vielleicht irgendwas versprechen kann. Bei Damien Downs habe ich diesen Eindruck aktuell nicht.
Also bei Downs habe ich den Eindruck, das ist irgendwie Schachbrettfußball, dass man glaubt, wenn er so und so spielt, kann man Druck aufbauen. Am Ende geht es um Intuition. Und von Glatzel wissen wir, dass er Tore schießen kann. Vor allem, dass er aufgrund seiner Statur auch eine gewisse Präsenz hat. Und wie genau wie du es sagst, vielleicht lauert man nur auf diese 2-3 Momente, dass er dann tatsächlich zum Torschuss kommt. Nach 2 Niederlagen hat der Trainer für seine Personalentscheidung pro Downs wenig Argumente. Er muss doch jetzt wechseln.
Ja, ich kenne jetzt tatsächlich auch einfach den Fitnesszustand von Robert Glatzel nicht im Konkreten. Also der hat natürlich auch immer seine Wehwehchen jetzt über die Saison gehabt und ist ausgefallen. Und hier und da hat er mal einen Muskelzwicker. Also das spielt da, glaube ich, schon mit rein. Aber ich glaube tatsächlich, also wenn du jetzt am Samstag dieses wichtige Spiel gegen den VfL Wolfsburg hast, da könnte man sich vielleicht schon überlegen, wenn es das alles hergibt, was ich gerade angerissen habe, dass du es dann mit einem probierst, der in der Box einfach diese 2-3 Situationen, dass er da einfach eine ganz andere Gefahr ausstrahlt und irgendwie auch eine andere Kaltschnäuzigkeit generell hat und gefühlt auch so ein bisschen so eine andere Druckresistenz. Also Robert Glatzel hat ja auch schon gerade mit dem HSV viel erlebt, auch viele negative Dinge erlebt. Und ich glaube, dass der sozusagen auch die mentale Bereitschaft hätte, irgendwie auch in so einem wichtigen Spiel dann da zu sein.
Wenn das schief geht in Wolfsburg, und im Hinspiel hat man schon gemerkt, dass man trotz Überlegenheit dann zu Hause verloren hat. Wenn das schief geht in Wolfsburg, 3 Niederlagen in Folge, hat der HSV dann eine Krise?
Ja, Krise, das ist immer so ein bisschen eine Frage, wann man die offiziell ausruft.
Also wenn du zum Beispiel 3 Spiele verlierst.
Ja, du als alter Boulevard-Hai bist da natürlich sofort
absolut,
dabei.
Ja, absolut, absolut. Genau. Wir rufen die Krise aus, bevor sie da ist, damit die Leute gewarnt sind. Das ist doch richtig.
Ja, aber ich wäre dann wahrscheinlich auch nicht weit davon entfernt. Also man muss dann zumindest mal von der Ergebniskrise reden. Dann kommt es vielleicht ein bisschen drauf an, wie man gegen Wolfsburg aufgetreten ist, um dann vielleicht von einer handfesten, manifesten Krise zu sprechen, weil wir erinnern uns ja zum Beispiel an das Hinspiel. Da hat der HSV zwar zu Hause verloren, aber eigentlich hat der HSV sich in dem Spiel auch nichts weiter vorwerfen müssen, außer eben, dass man die Chancen nicht gemacht hat. Und man war eigentlich drückend überlegen und hätte, weiß ich nicht, irgendwie 4-1 auch gewinnen können. Das war natürlich auch so ein Nachmittag, da passierte alles gegen deinen Willen, gegen das, was du investiert hattest und ja auch gegen so ein bisschen das, was du dir eigentlich erarbeitet hattest. Und ja, davon hängt, glaube ich, so die Ausrufung einer Krise schon auch ab, ob jetzt nach den 2 dürftigen Leistungen eine weitere dürftige Leistung folgt oder ob man sozusagen auch vom Auftritt her was anderes zeigt. Aber ja, also wenn alles zusammenkommt, dann bin ich da bei dir, ja.
Krise ist ja dann erstmal das Sportliche oder im sportlichen Bereich, aber was bisher auffiel in dieser Saison beim HSV und was sich ja auch unterscheidet zu den Jahrzehnten zuvor, im Umfeld war Ruhe, war Klarheit. Eigentlich bei den meisten Entscheidungen, bei allen auch kritischen Situationen konnte der HSV sich darauf verlassen, dass man zusammenstand und eben klar und ruhig die Situation dann überwand. Würdest du glauben, dass das dann auch in so einem Fall dieser sportlichen, von Pitt schon ausgerufenen Krise dann auch wackeln würde, dass man dann da wieder unruhig würde und dann nicht mehr mit einer Sprache, sondern in verschiedenen dann plötzlich widersprechen würde?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, weil natürlich, das ist wieder ein ganz anderes Thema, über das man auch ganz eigene Podcast-Folgen machen könnten.
Ständig, also gerne, immer wieder, jeden Tag mit dir.
Ja, also Stefan Kunz ist nicht mehr da. Über die Gründe, ich glaube, was da alles zu besprechen wäre, das hat hier jetzt vielleicht nicht den Raum, aber Stefan Kunz, das Gesicht des HSV zumindest, ist jetzt nicht mehr da. Und man hat schon so ein bisschen den Eindruck, und das haben auch Kollegen neulich berichtet, dass so ein bisschen so, ja, der Finanzchef Erik Huber drängt so ein bisschen ins Licht. Der Klaus Koster, der Sportdirektor, wird ja in jeder möglichen Talkshow platziert und darf sich hier nochmal bewerben und hier nochmal so ein bisschen Profilschärfung betreiben. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass da an so einer neuen Führungshierarchie, die jetzt sozusagen ohne Stefan Kunz zufällig oder ja, zumindest mal auf den ersten Blick ungeplant entstanden ist, dass man die jetzt auch durchdrücken will und dass man so ein bisschen, das ist eben auch der Eindruck von Kollegen, die da jetzt vielleicht auch in dieser ganzen Causa Kunst gar nicht so drin ist, aber dass man so ein bisschen versucht, diese wohlige Trautsamkeit auch zu verkaufen an die Öffentlichkeit, dass man überall zeigen will, wie gut der Laden läuft. Und das wird dann auch ein bisschen ausgarniert mit entsprechenden Medienberichten, wie gut alles läuft. Und da kann man vielleicht auch die Perspektive nehmen, dass ja, so, seitdem das Ganze so läuft, ist auch so gefühlt auf dem Platz so eine kleine Selbstzufriedenheit eingekehrt. Also die Leistungen, und das hat ja sogar Merlin Polzin gesagt, also das Energielevel ist nicht auf dem Niveau gewesen, wie er sich das vorstellt. Ich bin jetzt immer nicht irgendwie ein Fan davon, da irgendwie alles miteinander in einen Topf zu werfen und dann rührt man einmal rum und hat sozusagen die Erkenntnis. Aber es ist zumindest irgendwie eine Auffälligkeit, dass seitdem diese Geschichten neben dem Platz so ein bisschen laufen, dass ja, es auch auf dem Platz nicht mehr ganz so intensiv ist.
Fehlt dem HSV Stefan Kunz?
Da gibt es auch unterschiedlichste Perspektiven. Also,
ich will aber nur deine wissen. Ich will nur deine wissen, nicht die unterschiedlichen.
Ich führe es nur mal ein. Also es war jetzt auch ganz, ganz viel davon zu lesen, dass ja, der fehlt gar nicht und das haben auch entsprechende Verantwortliche so in der Öffentlichkeit platziert und letztendlich war Klaus Koster schon immer das Mastermind, das alles sozusagen geregelt hat, während Stefan Kunz, da zitiere ich jetzt einen Medienbericht, im Urlaub auf Malle weilte. Also das ist natürlich alles so ein bisschen, also hat ein Geschmäckle und da kann sich jeder Gedanken machen, was er von sowas hält. Ich glaube, das ist mindestens mal arg zugespitzt, wenn nicht die Unwahrheit. Also ich glaube schon, dass Stefan Kunz als Gesicht fehlt, nicht nur als Gesicht, sondern auch als jemand, der nach innen herein wirkt, weil was ich jahrelang, ihr wisst es, am HSV kritisiert habe, ist eben so ein bisschen diese wohlige Trautsamkeit, dass man nicht im letzten Moment scharf war und dass man eben auch so, ja, man verliert 1-5 in der Relegation gegen Stuttgart und dann wird man trotzdem noch gefeiert. So, Stefan Kunz war einer von außen, einer, der das Fußballgeschäft kennt, einer, der letztendlich nur da ist, um sportlichen Erfolg zu gewährleisten und dafür auch hin und wieder unpopuläre Entscheidungen und Maßnahmen verantwortet und auch getroffen hat. Also wir erinnern uns nach dem Aufstieg, dass da eben auch einige der Aufstiegshelden ja gehen mussten. Und ich glaube schon, dass dieses Mindset, dass dieses, für das Stefan Kunz steht und wie gesagt, da wollen wir die ganze andere Geschichte, warum der jetzt nicht mehr da ist, mal völlig außen vor lassen, dass das fehlt und dass auch diese Perspektive von außen in so einem Laden wie dem HSV, in dem doch sehr viel aus dem Innern heraus entsteht und im Innern sozusagen Seilschaften auch existieren, das ist alles kein Geheimnis, dass das schon gut getan hat und letztendlich, Stefan Kunz war ein Jahr da und da gelang plötzlich der Aufstieg. Also ich weigere mich so zu tun, als wäre das alles irgendwie auch eine statistische Zufälligkeit gewesen.
Nein, ich komme deswegen da drauf, sportlich ist es gerade die Situation heikel. Das Pendel kann ja in die eine wie in die andere Richtung jetzt umschlagen. Man hat sich was erarbeitet, aber jetzt hat man gerade mal 2 Niederlagen und jetzt ist da unglaublich viel Druck drauf bei den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Punkt. In der Führung ist niemand beim HSV, der eine solche sportliche Situation auf dem Niveau als Spieler kennt. Ja. Weder Erik Huwe noch Sportdirektor Costa, noch der Trainer, der ja so hoch nicht gespielt hat, auch sein Co-Trainer nicht. Die kennen sich sehr gut aus, das wollen wir denen ja gar nicht in Abrede stellen, aber es ist ja ein Unterschied, ob du sowas schon mal erlebt hast und deswegen weißt, was in den Spielerköpfen vorgeht, welche Tasten du jetzt drückst. Und das ist ja das, was Stefan Kunz im Aufstiegskampf der zweiten Liga getan hat. Er hat die richtigen Tasten dann im Moment gedrückt, als die Ziele in Gefahr gerieten. Und das ist vielleicht der Unterschied. Deswegen nochmals die Frage, fehlt genau deswegen, weil es keine sportliche Figur gibt, die jetzt eine Richtung vorgeben kann, fehlt deswegen Stefan Kunz ganz besonders.
Du hast es jetzt eigentlich perfekt ausgeführt. Ich habe mal wieder ein bisschen zu weit ausgeholt. Ich sehe das ganz genauso.
Ja. Aber wie löst man sowas, was mit dem HSV, oder muss man jetzt da durch? Weil man wird ja von dem HSV-Präsidenten Künkel jetzt keinen Input erwarten, der ist ja nur politisch unterwegs. Wer muss jetzt das Ruder an sich reißen, um doch auch mal vielleicht ein Signal zu setzen? Oder muss man alles dem Trainer überlassen, der ja selbst noch sehr jung ist, Klammer auf, und damit unerfahren, Klammer zu?
Man kann natürlich nicht außer Acht lassen, welch wirklich starke Entwicklung Merlin Polzin auch als Figur, absolut, als öffentliche Figur durchgemacht hat. Also letztendlich muss es natürlich jetzt bei ihm landen, weil du hast die anderen Verantwortlichen genannt, von denen würde ich das jetzt nicht erwarten. Und dieses Vakuum, das Stefan Kuntz, wie du gerade beschrieben hast, hinterlassen hat, das kannst du jetzt einfach bis Saisonende nicht mehr füllen. Also du musst sozusagen aus den Bordmitteln das irgendwie leisten, und da landet man, glaube ich, sehr schnell bei Merlin Polzin und aber auch dem Trainerteam, also mit Loic Verweh und Richie Kohn, die ja wirklich auch sehr viel Wert drauf legen, dass sie da im Team arbeiten. Und ich glaube, wenn es wo generiert werden kann, dann ist das sozusagen die Anlaufstelle, weil woanders wird es nicht möglich sein.
Wir möchten auch jetzt ja keinen Zweifel aufkommen lassen, dass die anderen sehr gute Arbeit leisten. Aber das Premium obendrauf ist eben Erfahrung, die Stefan Kuntz eingebracht hat. Ob er die besten Managementqualitäten hat, kann ich gar nicht beurteilen. Aber es ist ja eine Mischung aus beidem, weil es ist einerseits die aktuelle sportliche Situation. Klassenerhalt Bundesliga ist das Ziel. Aber du musst ja auch die Mannschaft auf die neue Saison jetzt zusammenstellen. Da gibt es einige Personalien, die die Leute in Hamburg beschäftigen. Beispielsweise, ob Vuskovic bleibt, ob Vieira bleibt. Lokonga wird wahrscheinlich bleiben, weil er ja immer noch sehr, sehr günstig ist. Wie siehst du da die Situation? Droht, sag mal, diese Achse in Gefahr zu geraten?
Also wir müssen natürlich immer in einem Szenario jetzt drüber sprechen, dass der HSV die Liga hält. Ansonsten haben sich die Personalien ohnehin erledigt. Das tun wir jetzt einfach mal in optimistischer Voraussicht. Und also ich hätte es zum Beispiel, was Vuskovic anbelangt, vor einigen Monaten für komplett unrealistisch gehalten. Also als der sozusagen in die Liga kam und man sofort gemerkt hat, was das für ein außerordentliches Talent ist, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es wirklich eine realistische Chance gibt, dass der noch ein Jahr bleibt. Mittlerweile kann ich mir das eher vorstellen, weil er sich wirklich komplett authentisch mit dem HSV identifiziert. Punkt 1, Punkt 2. Es ist ja tatsächlich so, und das muss man ihm wirklich glauben, er will unbedingt, und das ist sein großer Lebenstraum, und da gibt es einfach so eine enge Bande, er will noch einmal irgendwie mit seinem Bruder beim HSV spielen. Und das ist letztendlich nur die nächste Saison, wo das möglich sein wird. Und natürlich spielen da auch andere Interessen, also gerade aus England, von Tottenham, eine entscheidende Rolle. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass Luka Vuskovic sagen kann, ja du, ich mach das jetzt mal. Mario sagt, ja super, dann machen wir das jetzt mal. Also da muss man sozusagen auch eine Einigung auf ganz vielen Ebenen erzielen. Aber ich halte das mittlerweile für gar nicht mal so unrealistisch, dass der noch ein Jahr bleibt. Und Vieira, da ist natürlich so dieses Preisschild, 20 Millionen heißt es immer, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wo ich sage, ja, das wird schwierig für den HSV, aber letztendlich, Vieira spielt schon beim HSV, und da hätte ja auch vor einem Jahr, also oder zumindest vor dem Aufstieg oder noch im Transfersommer, jeder gesagt, boah, also so ein Spieler ist der zu holen. Der HSV ist kein normaler Aufsteiger, der HSV hat finanzielle Mittel, der hat jetzt einfach durch dieses Sondertrikot enorm viel Geld eingenommen. Die Tickets, das ist ultra schwer, sich da welche zu holen, weil wir wissen, das Volksparkstadion ist immer ausverkauft. Und die TV-Gelder steigen ja auch mit jedem Jahr, in dem man Erstliga-Zugehörigkeit hat, plus Sponsorengelder steigen dann auch. Also wirtschaftlich ist der HSV schon womöglich in der Lage, das zu leisten, wenn zum Beispiel auch der ein oder andere Verkauf stattfindet von eher entbehrlichen Spielern oder eben so eine Kaufoption von Damien Downs, die ja 12 Millionen beträgt. Also wenn man sich die zum Beispiel spart, dann hätte man ja schon einen gewaltigen Anteil für einen exzeptionellen Spieler wie Vieira. Und also wenn es da die Möglichkeit gibt, würde ich das versuchen, weil Vieira einfach zur Spitzenklasse in der Bundesliga gehört, in meinen Augen.
Den Unterschied ausmacht. Also du wärst dafür, dass man dieses 20-Millionen-Risiko mal wagen sollte, nachdem man die Finanzen ja wieder in Ordnung gebracht hat. Das muss man ja Erik Hoeve ja anrechnen, dass er das geschafft hat. Das wäre jetzt wieder so eine Phase, kennen wir aus der Vergangenheit, da ist es nicht gut gegangen. Da ist man ins Risiko gegangen bei Spielern, die man nicht kannte. Jetzt kennt man einen Spieler. Ja. Wäre das Risiko also nach deiner Meinung überschaubar?
Ja, ich müsste natürlich dann auch nochmal einen ganz, ganz präzisen Blick in die Bücher werfen, wie hoch das Risiko wirklich wäre. Aus meiner Draufsicht mit schwarzen Zahlen, mit steigenden Einnahmen ist es jetzt nicht völlig illusorisch, dass man Vieira holen kann. Und ich glaube tatsächlich, wie du schon sagst, man kennt den Spieler. Es wäre jetzt in dem Sinne kein reines Experiment, sondern man sieht ja auch, dass er sich auch was Laufbereitschaft, Defensivarbeit und solche Geschichten gesteigert hat und mehr einbringt. Und letztendlich bist du dann trotzdem ja vor der Frage, wenn du ihn nicht holst, wer sozusagen soll dann ihn qualitativ ersetzen und wird es dann so viel billiger?
Wenn wir schon mal so bei Personalien sind, sollte man mit Torwart Heuer Fernandez verlängern, obwohl er schon so alt ist?
Ja, würde ich schon sagen.
Warum?
Der ist eine der Figuren, die den Verein lange von innen heraus kennt, die in der ersten Liga, und das hätte ich so ehrlich gesagt nicht unbedingt 100% erwartet, auch absolut als Leistungsträger hat er sich dort etablieren können. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn du sozusagen schon auch, wir denken jetzt in dem Szenario, dass man Vieira vielleicht wirklich holt, dann ist es vielleicht auch ratsam, jetzt nicht in der nächsten Saison sich noch 7, 8 andere Baustellen aufzumachen.
Für mich ist der Schlüsselspieler ja ein ganz anderer in dieser Mannschaft, und zwar Remberg. Wie er jeden Ball fordert, wie er auch kämpferisch so ein Vorbild ist. Wenn ich ein großer Bundesliga-Verein wäre, also nicht HSV ist ein großer Bundesliga-Verein, aber einer, der noch mehr Geld zur Verfügung hat, den würde ich mir doch anschauen. Also wenn ich Borussia Dortmund sehe, und ich war beim Topspiel am Samstag im Stadion, das ist ein Spielertyp, den vermisst Borussia Dortmund. Der ist doch in Gefahr, dass man den verliert. Das ist doch ein Schlüsselspieler, oder siehst du das anders?
Absoluter Schlüsselspieler, hat mich auch überrascht. Also am Anfang, sein Spitzname ist ja Rambo, und am Anfang hatte ich schon den Eindruck, ich habe ihn auch in Kiel einige Male spielen sehen, dass er das ein bisschen zu wörtlich nimmt, seinen Spitznamen. Aber der hat sich wirklich auch am Ball enorm entwickelt und ist auch als Charakter, glaube ich, sehr, sehr wichtig in die Mannschaft innen herein. Also das wäre tatsächlich auch wieder so eine Frage. Ne? Wenn es da ein gutes Angebot gäbe, wir spekulieren hier jetzt einfach ein bisschen wild rum, dann müsste man sich eventuell Gedanken machen. Andererseits so viele Figuren, Charaktere in der Mannschaft, die auch den HSV so richtig verkörpern, hat man dann eben vielleicht jetzt auch nicht mehr so im Vergleich zu den Vorjahren. Und man hat ja bei Remberg irgendwie das Gefühl, auch wenn er jetzt die erste Saison nur da ist, dass er irgendwie den Verein sofort verstanden hat und dass er sofort sich sozusagen auch mit den Farben identifiziert. Sein Opa ist ja, soweit ich weiß, auch HSV-Fan. Also ich halte es nicht für unwichtig, dann eben auch solche Typen im Team zu haben, und würde auch alles dafür tun, dass der bleibt eigentlich.
Nach Nikolai Müller ist ja der erste Nikolai, der auch wirklich funktioniert beim HSV. Du als Nordreporter der Süddeutschen Zeitung kennst ja alle Nordclubs. Du hast St. Pauli im Blick, du hast Werder Bremen im Blick und natürlich den HSV. Bring uns mal eine Reihenfolge, wer die größten Chancen auf den Klassenerhalt von den drei hat.
Vergiss mir das Wolfsrudel nicht.
Ah, VW Wolfsburg, ja, selbstverständlich. Das war mir nicht klar, dass du in den Niederungen von Niedersachsen sozusagen auch noch hinguckst. Also klar.
Ja,
also
das ist immer so eine Frage. Ist immer so eine Frage, ob das noch Norddeutschland ist. Also ich komme ursprünglich aus Bayern. Für mich ist alles da oben Norddeutschland.
Aber da ist ja auch Eintracht Frankfurt Norddeutschland für dich, ne? Aus Sicht von Bayern.
Ja, das ist so ein bisschen so eine Glaubensfrage. Also ich glaube, die besten Chancen hat weiterhin der HSV. Also das ist nicht nur tabellarisch, sondern auch von der Substanz in der Mannschaft, weil, jetzt habe ich Wolfsburg erwähnt, natürlich haben die eine gewisse Kaderqualität, wenn man das individuell betrachtet, aber es ist wirklich atemberaubend schlecht, was die spielen, und es ist auch atemberaubend mies, was man hört, wie es da sozusagen auch hinter den Kulissen aussieht. Manches sieht man auch vor den Kulissen, was Kompetenzen angeht, was die sportliche Führung angeht, was auch ehrlicherweise das Innenleben der Kabine angeht. Also das ist wirklich eine ganz, ganz gefährliche Situation, in der sie sich befinden. Und St. Pauli, die haben sich ja jetzt in den vergangenen 4 Spielen 9 Punkte geholt gegen Stuttgart, gegen Hoffenheim, gegen Werder war das andere, genau.
Und Hoffenheim, ja, genau. Das war ja der große Scoop von denen, ne? Also genau. Das zu schaffen.
Ja. Und da, also vor einigen Wochen hätte ich das nicht mehr so realistisch gesehen und die haben sich jetzt natürlich auch wieder aufgerafft. Und bei Werder kann man eben nach dem Sieg jetzt am vergangenen Wochenende gegen Heidenheim, der auch, ja, man könnte es wohlwollend einen Arbeitssieg nennen, aber das war jetzt natürlich auch nicht gerade glorreich, was man da gesehen bekommen hat. Und der neue Trainer Daniel Thun, also der ist natürlich weiterhin enorm unter Druck und es ist wirklich ganz, ganz schwer zu kalkulieren. Also mein Gefühl sagt mir zumindest, dass Wolfsburg Relegation spielen wird. Und da ich nur das Beste für den Norden möchte, dass vielleicht Köln und Gladbach doch noch da unten auch eine Rolle spielen könnten. Also noch eine größere, als es jetzt die aktuelle Tabellensituation hergibt.
Also wir sind uns einig, Heidenheim geht runter. Der Abstand ist einfach zu groß und das tut mir persönlich weh, weil ich die Heidenheimer irgendwie mag. Du sagst, Wolfsburg geht in die Relegation. So, Platz 17, jetzt Butter bei die Fische. Welcher Club belegt Platz 17? Jetzt musst du dich festlegen, weil wir werden dich daran messen am Ende der Saison. Ist ja klar, ob du
Köln.
Köln. Köln, oh. Das wird Diskussionen geben, sage ich nur. Köln. Also ich fürchte eher, dass es Werder Bremen tatsächlich sein könnte. Ja. Die Mannschaft ist so labil. Ich wüsste nicht, wo die Qualität plötzlich herkommen sollte.
Ja, also den Punkt kann man machen. Also auch der Zeitpunkt des Trainerwechsels, also vor diesem Freiburg-Spiel, danach gegen die Bayern, ist aus meiner Sicht im Nachhinein sehr, sehr unglücklich gewählt gewesen. Hat Daniel Thun schon mal unter Druck gesetzt und vor allem diesen Trainereffekt so klein gemacht wie nur irgendwie möglich. Ich bin gespannt, also ich bin wirklich gespannt. Ich wünsche es Werder nicht, das ist meine persönliche Meinung und ich glaube tatsächlich auch, dass der Kader schon eine gewisse Substanz hat. Also das darf man ja auch nicht vergessen, das ist schon irgendwie der Kader, mit dem Ole Werner, ich habe ihn ja vorhin schon auch erwähnt, da hat man es eben geschafft, dass man nicht oft bei diesen 98% gelandet ist oder in den allermeisten Fällen eben nicht und dass man da tatsächlich eher Richtung Europa geschielt hat. Das war eine Überperformance des Kaders, das möchte ich hier gar nicht irgendwie gerade in der aktuellen Situation irgendwie als Maßstab irgendwie nennen, aber der Kader an sich gibt, glaube ich, schon genug her, dass du dich da aus dieser Situation befreien kannst. Stürmerproblematik hin oder her, da dürfte schon mehr möglich sein, aber es ist jetzt, und das wisst ihr selber, das ist einfach jetzt auch absolute Kopfsache. Also inwieweit man da wieder auch Zuversicht und Optimismus und solche Geschichten vielleicht nach diesem Sieg gegen Heidenheim reinbringen kann.
Mit welchem Gefühl im Kopf geht der HSV denn jetzt in diese 6-Punkte-Spiele, mit denen sie ja da unten im Abstiegskampf wirklich auch vielleicht für klare Verhältnisse oder klarere Verhältnisse sorgen könnten, jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg und dann zu Hause gegen Köln?
Thomas, Vorsicht, Vorsicht, das ist jetzt die berühmte Glaskugelfrage.
Ja, aber geschickter muss, eingeleitet, ja, ne?
Absolut.
Nicht mit dem Holzhammer, ja.
Du lernst dazu, das ist jetzt ein bisschen subtiler. Er will von dir wissen, wie die Spiele ausgehen, ganz konkret.
Also, das habe ich so nicht gefragt, aber ja.
Also, ich habe vorhin einiges über Wolfsburg gesagt oder zumindest 3, 4 erklärende Sätze. Und also, wenn man da nicht mit vollem Selbstbewusstsein und erhobenen Hauptes reingeht, dann weiß ich auch nicht. Das ist wirklich ein Spiel. Ich glaube, die kann man mit Intensität, mit Leidenschaft und wirklich mit so einem klassischen Kratz- und Beiß-Abstiegskampf Spiel und mit so einer Einstellung, die kann man wirklich sehr schnell kleinkriegen. Das zeigen sie jede Woche aufs Neue. Also wenn man da die 99 oder 100% erreicht, glaube ich, hat man sehr gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen, bei aller individuellen Qualität hin oder her. Und dann soll ich jetzt tippen, offenbar? Dann sage ich, der HSV gewinnt das 2-1. Und das wäre auch vielleicht der sogenannte Brustlöser, wie man so schön sagt, um auch gegen Köln, wo man ja auch nicht weiß, wie sich die Stimmung bis dahin entwickelt, das ist ja eher auch eine abschüssige Tendenz, dass man da auch im Volksparkstadion wieder diese Heimspielatmosphäre, Heimstärke letztendlich einfach abrufen kann und da vielleicht auch nochmal gewinnt.
Wobei man dann, mit der Atmosphäre oder die Atmosphäre jetzt zuletzt in den letzten beiden Spielen nicht unbedingt kritisieren kann. Es war eher dann, dass der Funke nicht ganz übersprang.
Ja, das stimmt. Also ich fand es jetzt nicht dramatisch. Also ich war tatsächlich gestern gegen Leverkusen nicht im Stadion, weil das ist meine persönliche Lifestyle-Teilzeit gewesen. Nee, ich wir haben ja diese ganzen Clubs benannt, die ich mir da irgendwie angucken muss, und die sehe ich auch irgendwie als alle im Stadion. Es wäre jetzt diese Woche echt einmal zu viel gewesen. Plus, wir wissen alle, wie es ist, abends aus dem Volksparkstadion rauszukommen. Deswegen über die Atmosphäre gestern kann ich jetzt nicht so viel sagen. Am Fernseher war es, finde ich, wieder ein bisschen besser als jetzt zum Beispiel in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig. Das war da, finde ich, schon auch auffällig, dass es jetzt, dass der Funke, wie du es genannt hast, jetzt nicht so völlig übersprang. Da ist natürlich die Mannschaft in erster Linie dafür verantwortlich. Aber so ein bisschen so diese Wucht, die auch durch manche Spiele getragen hat, die war so, ja, ich sag mal, so auch diese 2-3% abgeschwächt. Und ja, das gilt einfach jetzt auch in den letzten 10 Spielen oder so. Wie viel haben wir noch? Sowas um den Dreh. Mhm. Ja, da wieder hinzukommen.
Das warten wir mal ab. Sind wir gespannt. Pitt, noch Fragen oder
machen ich wir bin, den Deckel drauf? Ich bin jetzt euphorisiert und werde jetzt mal mein Tippspiel bei Fever Pitch bemühen und alle Tipps abgeben, um dann weiter zu punkten. Ich habe vergangenes Wochenende tatsächlich jedes dritte Spiel korrekt gesagt. Also nicht nur von der Tendenz, sondern auch vom Ergebnis her. Ich habe jetzt einen Lauf und jetzt muss ich mir Gedanken machen, wie ich Wolfsburg gegen HSV tippe. Und mit dem Input von Thomas heute bin ich mir ziemlich sicher, dass der HSV 2-1 gewinnen wird. Den Tipp gebe ich jetzt mal ab. Thomas, wenn es nicht klappt, dann habe ich Entschuldigung. Ist ja ziemlich eindeutig hier. Ne?
Ja, wenn du der Tippmeister bist, also ich bin da ganz, ganz schlecht.
Ich bin überhaupt gar kein Tippmeister. Ich bin Mittelmaß. Ich freue mich, dass ich mal an einem Spieltag ein bisschen gepunktet habe. Das ist so blamabel, aber so ist das ja. Gute Journalisten tippen schlecht. Das rede ich mir zumindest mal ein.
Ja, der Kaiser hat auch schon gesagt.
Genau, der Kaiser hat gesagt, glaube ich, wenn du richtig tippst, dann hast du keine Ahnung von Fußball.
So sieht es nämlich aus. Das ist so ein Schlusswort hier. Thomas, vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Bis demnächst mal wieder.
Sweet.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.